Deutschlandfunk Interview.
Die Resolution der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die verschoben worden ist. So ein Krieg, über den wir sprechen in Nahost, der bedeutet im Sicherheitsrat und für den Sicherheitsrat dort immer Textarbeit. Textarbeit für Diplomaten, die verhandeln über die Formulierungen. Und in diesem Fall ist die prinzipielle Bruchlinie: Wie deutlich wird Israel zur Verantwortung gezogen für das, was in diesem Krieg passiert, und wie stark gilt auch das für die Hamas? Am Ende steht dann eine Resolution oder eben auch nicht eine Resolution, weil sie einmal mehr verschoben worden ist. Und jetzt ist am Telefon und begrüße ich am Telefon Jan Busse, Autor von verschiedenen Artikeln, Fachbüchern und tätig an der Universität der Bundeswehr in München, Nahost-Experte. Herr Busse, guten Tag.
Guten Tag, Herr Grief.
Wir haben über diese Resolution jetzt gerade gesprochen und davon gehört. Ist so eine Resolution nur geduldiges Papier oder hat die mit dem Verlauf dieses Krieges, dem künftigen Verlauf, irgendetwas zu tun?
Also ich denke, der Resolution kommt natürlich ein Stück weit eine wichtige normative und symbolische Bedeutung zu, so sie denn angenommen wird am Ende. Bisher es ist ja noch ein Entwurf, und das ist schon wichtig, weil es Israel eben auch signalisiert, dass auch auf Seiten der USA der Druck auf Israel wächst. Und darüber hinaus halte ich tatsächlich diese Idee der Einrichtung eines Mechanismus zur Kontrolle der Hilfslieferungen durch die Vereinten Nationen, wie es eben auch schon erwähnt wurde, für sehr, sehr wichtig, weil aktuell haben wir eine Situation, da müssen die Hilfslieferungen, bevor sie nach Gaza kommen, erst 40 Kilometer weit weg transportiert werden nach Nizana an der ägyptisch-israelischen Grenze oder in Kerem Shalom, dem Übergang zwischen Israel und dem Gazastreifen, kontrolliert werden. Und das kostet extrem viel Zeit, wodurch das logistisch stark erschwert wird, dass ausreichend Hilfslieferungen dorthin kommen. Und da könnte man sicherlich ansetzen, wenn die Resolution durchgeht, dass das auch umgesetzt wird.
Aber das würde voraussetzen, dass Israel das auch dann mitmacht.
Das ist das zentrale Problem, und das war es auch in der Vergangenheit schon, denn Israel hat auch zuvor schon Sicherheitsratsresolutionen ignoriert. Das heißt, auch da läge es sicherlich insbesondere an den USA, aber sicherlich auch europäischen Staaten, Israel zu signalisieren, dass das wichtig ist, dass sich da bewegt wird.
Okay, angenommen, Israel würde diese Resolution dann befolgen. Was würde sich am Art und Umfang der Hilfslieferungen für die Zivilisten im Gazastreifen verändern?
Naja, wir haben momentan im Schnitt knapp über 140 Lkw-Ladungen, die in den Gazastreifen gelangen. Vor dem Krieg waren es 500. Und das wäre natürlich qualitativ eine massive Veränderung. Wenn Israel sich auch noch an weitere Aspekte dieser Resolution halten würde, könnte das natürlich auch dazu führen, dass die Kampfhandlungen reduziert oder eingestellt würden. Und das wäre natürlich nochmal ein Riesenschritt. Aber das halte ich definitiv aktuell für sehr unrealistisch.
Den Teil mit der Reduktion der Kampfhandlungen?
Genau.
Wie lange kann Israel diesen Umfang der Operation, des Krieges, den Israel führt gegen die Hamas, so noch durchhalten?
Also momentan sieht es so aus, als ob wir kurz davor sind, dass Israel die Intensität der Kampfhandlungen reduzieren wird. Also dass es eher zu geografisch regional begrenzten Militäroperationen kommt. Denn einerseits haben wir eben den öffentlichen Druck der USA, der jetzt wirklich seit Anfang Dezember zugenommen hat. Selbst US-Präsident Biden hat Israel für die wahllose Bombardierung, das waren seine Worte, der Zivilbevölkerung im Gazastreifen kritisiert. Und es gibt eben auch noch eine innenpolitische Dimension, die ein bisschen außer Acht gelassen wird. Denn Druck entsteht auch in finanzieller Hinsicht, weil Israel den Verdienstausfall von Hunderttausenden Reservisten an deren Arbeitgeber zahlen muss. Also es sind zig Millionen, die da zustande kommen. Und auch vor dem Hintergrund ist es früher oder später im Interesse Israels. Wir haben da aber aktuell so ein bisschen Indizien dafür, dass die Militärführung das anders sieht als Netanyahu, denn der kämpft ja parallel dazu auch um sein politisches Überleben, muss man sagen. Und es könnte sein, dass er bewusst die Konfrontation jetzt mit den USA sucht, um sicherzustellen, dass seine extrem rechten Partner in seiner Koalition weiter hinter ihm stehen. Mhm. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ob die Oppositionsvertreter, die dem Kriegskabinett beigetreten sind, diesen Kurs eben auch weiter unterstützen.
Können wir das noch einmal klarziehen? Auf welcher Position steht das Militär und auf welcher Position steht Netanyahu?
Also ich denke, wir haben die Haltung, dass im Militär gesehen wird, wir schrauben die Intensität der Kampfhandlung zurück. Wir beschränken uns jetzt darauf, immer vereinzelte Bereiche des Gazastreifens in den Blick zu nehmen und dort dann anzugreifen, anstatt wirklich den kompletten Gazastreifen als Ziel zu sehen und eben auch mit Flächenbombardements, wie es teilweise der Fall war, zu besehen. Und Netanyahu, der ja nach wie vor sagt, wir wollen die Hamas zerstören, würde da, glaube ich, weniger auf die Bremse treten. Das ist da, glaube ich, die interne Bruchlinie oder Konfliktlinie, die wir da sehen.
Und wenn sich in dieser Auseinandersetzung zwischen Militär und Premierminister, also Netanyahu, etwas in den nächsten Tagen bewegen wird, dann wären Sie nicht überrascht, habe ich das richtig verstanden?
Ich denke, dass da was passieren dürfte, weil eben ein realistischer Blick auf die Situation auch in Israel einfach zu der Erkenntnis gelangen muss, dass es in dem Ausmaß nicht weitergehen kann. Und das haben intern die USA anscheinend auch Netanyahu signalisiert.
Wie schafft es, Herr Busse, wie schafft es die Hamas eigentlich immer noch, Raketen auf Israel abzufeuern?
Naja, dahinter steht ja eigentlich die zentrale Frage, kann Israel dieses Kriegsziel, die Hamas zu zerstören, überhaupt erreichen? Und wir haben jetzt 2,5 Monate intensivster Kampfhandlungen inklusive Bodenoffensive und es ist davon auszugehen, dass die Hamas zwischen 30 und 40.000 bewaffnete Kämpfer hat und Israel von denen vielleicht so 7.000 bisher ausgeschaltet hat. Und das bedeutet, dass das noch lange nicht alle sind. Und wir haben ja tatsächlich nach wie vor auch Raketenbeschüsse aus dem Gazastreifen. Also ich würde sagen, Israel ist noch weit entfernt von einer kompletten Vernichtung der Hamas, geschweige denn einer kompletten Kontrolle des Gazastreifens.
Wäre eine Veränderung der Strategie, die Sie in Ihrer Antwort kurz davor erläutert haben, eine gute Nachricht für die Hamas?
Das ist schwer zu sagen, denn auch die Hamas kämpft natürlich zumindest politisch ums Überleben. Ich glaube aber, wir sollten auch die Situation der Geiseln in den Blick nehmen, denn das ist ja immer das zweite erklärte Kriegsziel der israelischen Regierung gewesen, dass auch die Geiseln befreit werden sollen. Und ich denke, solange die Kampfhandlungen andauern, wird das nichts. Denn bisher wurden keine Geiseln durch die israelischen Streitkräfte befreit. Die sind nur durch Verhandlungen freigekommen. Und dann hatten wir jetzt am vergangenen Wochenende auch noch den tragischen Fall, wo 3 Geiseln durch israelische Soldaten erschossen worden sind. Also da sehe ich auch eine Dringlichkeit in der Reduktion der Kampfhandlungen letzten Endes.
Ich wollte gerne mit Ihnen, Herr Busse, auch noch über die vielen oder zahlreicher werdenden Videos und Fotos sprechen, über das sogenannte Tunnelsystem der Hamas. Ich sitze hier in Köln, sehe diese Bilder und fasse das alles mit spitzen Fingern an. Ich bin nicht an Ort und Stelle, kenne mich auch zu schlecht aus in der Region und mit diesen Sachverhalten. Halten Sie alle diese Bilder und Videos, die ja letztlich auf das israelische Militär zurückgehen, für glaubwürdig?
Also ich glaube, es ist gut, da auf jeden Fall grundsätzlich immer mit einer gewissen Skepsis ranzugehen, weil natürlich moderne Kriege auch immer über die Medien geführt werden und beide Seiten ihre Narrative verbreiten wollen. Grundsätzlich ist es natürlich Fakt, die Hamas hat ein hunderte Kilometer langes vernetztes Tunnelsystem unter dem Gazastreifen aufgebaut. Zuvor gab es darüber hinaus auch noch extrem viele Tunnel zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, wo es einen sehr, sehr florierenden Tunnelhandel auch gegeben hat, den die Hamas besteuert hat und dadurch Millionen eingenommen hat. Und diese Tunnel, die wir jetzt aktuell sehen, da muss man ja differenzieren, was es gibt. Und ich glaube, interessant ist da dieses Beispiel des Schifa-Krankenhauses, wo Israel vorher verkündet hat, dort befände sich die Kommandozentrale der Hamas. Und als dann dieses Krankenhaus eingenommen wurde durch die israelischen Streitkräfte, war das dann doch nicht so in den Ausmaßen vorhanden, wie es vorher angekündigt wurde, auch in aufwendigen Videosimulationen. Also ich glaube, dass man da teilweise schon schauen muss, aber ich glaube, es kommt dann auf den Einzelfall an, der da berichtet wird jeweils.
Ganz herzlichen Dank. Jan Busse war das von der Universität der Bundeswehr in München. Danke für das Gespräch und Ihnen gute Feiertage.
Sehr gerne, danke gleichfalls.